Deutschlandfunk Interview.
Eine Idee aus den 60er Jahren dominiert heute den Tag, die konzertierte Aktion. Mit ihr wollte der damalige Wirtschaftsminister Karl Schiller die erste große Rezession nach dem Krieg überwinden. 1967 war das. Es war eine Zeit, in der der Glaube noch ziemlich neu und daher ungebrochen war, der Staat könne durch gezielte Eingriffe, zum Beispiel über Konjunkturprogramme, in die Wirtschaft eingreifen und so zum Beispiel einen Konjunktureinbruch überwinden. Es war aber auch die Zeit, in der man glaubte, wenn man zum Beispiel Arbeitgeber und Gewerkschaften an einen Tisch zusammenbringt, dass dann Maßhalteappelle wirken könnten. Inzwischen ist man da etwas klüger und auch vorsichtiger geworden, was vielleicht erklärt, warum heute tief gestapelt wird vor einem Treffen in Berlin, das genauso heißt wie 1967. Konzertierte Aktion. In knapp 2 Stunden geht's los im Kanzleramt. Wir blicken auf die Ausgangslage und sprechen mit Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Es gilt als wirtschaftsnah im Gegensatz zu manch anderen Forschungseinrichtungen, die als gewerkschaftsnah gelten. Dies nur zur Einordnung. Guten Tag, Herr Professor Hüter.
Guten Tag, Herr Gers.
Herr Professor Hüter, provokant gefragt, was bringt denn eine Veranstaltung, von der der Gastgeber schon vorher salopp gesagt sagt, heute kommt sowieso nicht viel dabei raus?
Man soll nicht unterschätzen, dass es einen Informationsbedarf auf allen Seiten gibt und dass es vor allen Dingen den Bedarf gibt, eine gemeinsame Bewertung der gegenwärtigen Lage vorzunehmen. Das ist auch vor über 50 Jahren zunächst einmal so formuliert worden. Nicht? Da hieß es, die zentrale Bedeutung der konzertierten Aktion liegt in der ständigen gegenseitigen Information und der Verbesserung des Informationsniveaus aller Beteiligten. Was heißt das hier? Es sind ja 3 Akteure, das darf man nicht vergessen. Natürlich der Staat, die Tarifvertragsparteien für die Lohnpolitik, aber es ist auch die Bundesbank quasi als Vertreter der europäischen Geldpolitik mit am Tisch. Und alle 3, egal was sie tun, wirken auf das Stabilisierungsziel, das wir haben, nämlich die Inflation wieder in die Nähe der Norm der Europäischen Zentralbank zu bringen. Und insofern gibt es zwar klare, eigenständige, autonome Verantwortung, aber die Wirkung sind nicht unabhängig voneinander und sich darüber Klarheit zu verschaffen und vor allen Dingen auch, was jeder denn tun könnte. Mal salopp gesagt, die EZB soll die Zinsen erhöhen. Naja, auch das hat Effekte, die man analysieren muss und muss fragen, was bei einer importierten Inflation geht oder was der Staat für Rahmenbedingungen hat im Rahmen seiner Schuldenbremse, aber auch, was die Tarifvertragsparteien für Bedingungen haben. Jeder muss am Ende für sich entscheiden, auch das ist klar.
Nun sind ja die Meinungen darüber, was getan werden sollte und was wirklich helfen könnte, durchaus geteilt. Sprechen wir deshalb mal über einige der Vorschläge, die auf dem Markt sind, Herr Hüter. Da ist, auch wenn das Kanzleramt dementiert, dass die Idee von dort käme, zum Beispiel der Vorschlag, den von stark steigenden Preisen gebeutelten Arbeitnehmern mit einer steuerfreien Einmalzahlung zu helfen, also auszuzahlen und zu bezahlen, wäre das von den Unternehmen. Das Ganze dann aber brutto für netto, der Staat verzichtet also auf die Lohnsteuer. Ist das eine gute Idee?
Wir haben das ja vielfach schon genutzt, auch in der Pandemie. Die Corona-Prämie, 1.500 Euro, da bis zu diesem Betrag war ebenfalls steuer- und Sozialabgaben frei, weil man auch hier ein Signal senden wollte, nämlich dann brutto für netto, dann wird der Betrag nämlich attraktiver. Und insofern ist das natürlich auch hier etwas, es ist so eine Art Nudging, dass der Steuergesetzgeber letztlich den Tarifvertragsparteien an die Hand gibt, einen Anreiz zu versetzen, in der Tarifpolitik über 2 Ebenen zu gehen. Mal schauen, was ist die Produktivitätsentwicklung, was ist die grundsätzlich von daher begründete Tariflohnsteigerung und zweitens, wie kann man auf den Sondereffekt der importierten Inflation der Energiepreise reagieren. Und das wird man sicherlich damit auch kombinieren können. Aber die Frage ist, wie sich dann die Tarifvertragsparteien organisieren als Idee, als Angebot. Das ist, glaube ich, ein interessantes. Am Ende wird das in den Lohnverhandlungen dann zu berücksichtigen sein. Es muss ein Gesamtpaket ergeben.
Haben Sie eine Hausnummer, wie hoch diese Einmalzahlung ausfallen sollte, Ihrer Meinung nach?
Also man kann ja beispielsweise sich an der Corona-Prämie orientieren. Und 1.500 Euro brutto für netto würde, glaube ich, vielen Haushalten in der gegebenen Situation, gerade wenn jetzt die Nachzahlungen für die Heizung nach den Abrechnungen der Stadtwerke kommen, glaube ich, ein wichtiges Signal setzen. Man darf nicht vergessen, wir haben natürlich auch die Energiepreispauschale, 300 Euro, die dann auch noch versteuert wird, also leistungsangemessen durchaus organisiert ist. In der gleichen Zeit ist es ja nicht so, dass der Staat noch nichts getan hätte. Diese Größenordnung, die ich nannte, ist ja auch als Einmalzahlung in der ähnlichen Form auch bei der Chemie als eine Art Brückenlösung genutzt worden. Wir haben ja die Situation, die wir selten hatten, dass im Herbst gleichermaßen die Bereiche, nämlich Metall und Elektro, 3/4 der Industrie und die Chemie 1/4, in Verhandlungen eintreten. Und insofern ist es natürlich für da auch eine klare Orientierung.
Jetzt hat man gerade einen kleinen Aussetzer in der Leitung, aber die steht wieder. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt, Herr Hüther. Die Gewerkschaften, wir haben es gerade auch im Beitrag gehört, wittern natürlich hier bei diesen Vorschlägen gleich, man wolle ihnen die reguläre Tariflohnerhöhung ausreden. Und Verdi-Chef Wernicke hat auch schon dem eine klare Absage erteilt. Nun stehen aber noch wichtige Lohnrunden an. Die Metallindustrie, fast 4 Millionen Leute. Auch die Chemieindustrie muss im Herbst nochmal ran. Da hatte man sich ja nach Beginn des Krieges in der Ukraine im Frühjahr mit so einer Einmalzahlung erstmal begnügt, um über die Unsicherheit der nächsten Monate zu kommen. Und dann gibt es noch den öffentlichen Dienst. Wie soll denn Ihrer Meinung nach die Gefahr einer Lohnpreis, beziehungsweise von Arbeitnehmerseite wird ja immer von einer Preis-Lohnspirale gesprochen, wie soll diese Gefahr gebannt werden?
Ja, indem man auf der einen Seite erstmal das akzeptiert, was auch Jörg Hoffmann, der IG Metall-Chef, gesagt hat, dass die Lohnpolitik die Kaufkraftsicherung nicht alleine organisieren kann und das auch nicht für alle tun kann. Denn es ist ein Wohlstandsabfluss von Deutschland in die anderen energieexportierenden Länder. Wir haben eine Situation, dass unsere Wohlstandsposition durch ungünstigere Entwicklung der Importpreise als der Exportpreise sich einfach verschlechtert. Insofern müssen wir es volkswirtschaftlich akzeptieren. Und deswegen geht es nicht darum, dass die Lohnpolitik das zu beantworten hat, das wäre Gießkannenprinzip, sondern es geht darum, dass man schaut, wie untere Einkommen, schwache Haushalte damit zurechtkommen und gleichermaßen auch zu berücksichtigen, dass die Unternehmen natürlich auch eine Last haben. Sie müssen ja auch die Energiekosten tragen, die sich daraus ergeben. Es ist ja nicht so, dass das dort weggebucht wird, denn die Wettbewerbssituation auf den Märkten ist gleichermaßen sehr intensiv. Also muss man alles gewichten und deswegen ist eine Erhöhung der Tabellenwirksamkeit natürlich vorstellbar, die sich aber weit niedriger verhält, als es die Inflationsrate ist. Und dann würde man schauen, kann man mit Einmalzahlungen noch einen Teil dieses Inflationsschocks auch kompensieren, vor allen Dingen für die, die besonders schwierige Handlungsbedingungen haben oder enge Handlungsbedingungen haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, wirtschaftlicher Wohlstandsabfluss, den können wir nicht wegbuchen, den müssen wir auch teilweise akzeptieren.
Nun gibt es aber auch Unternehmen, die ihre gestiegenen Kosten ganz gut durchreichen können, Herr Professor Hüther. Die können sie auch überwälzen. Die können doch eigentlich problemlos einen höheren Tarifabschluss verkraften.
Ja, aber die Unterschiede sind sehr groß und das macht die Sache dann zusätzlich schwierig. Wir haben eine hohe Heterogenität der betrieblichen Situation. Sie haben Unternehmen, bei denen sich die Energiekosten verdoppelt haben. Die können ja einfach mal die Preise verdoppeln. Und die energieintensiven Branchen sind ganz besonders betroffen, zumal in der Unsicherheit, ob es denn doch noch zu einem Gasembargo kommt, wenn die 11 Tage Wartung von Nord Stream 1 vorbei sind. Also diese Unsicherheit führt am Ende dazu, dass wir hier Produktion nicht mehr darstellen können in Deutschland und damit in hohem Maße auch Arbeitsplätze verloren gehen. Das muss man alles miteinander kombinieren. Und deswegen eine Kombination aus Tabellenwirksamkeit und Einmalzahlung, etwas, was auch im Grunde schon mal eingeübt ist und nicht wirklich den Tarifvertragsparteien so ganz fremd ist.
Nun haben wir bisher nur über die Arbeitnehmer gesprochen, wie denen geholfen wird. Nun gibt es viele Menschen, die stehen gar nicht mehr in Lohn und Brot oder noch nicht in Lohn und Brot. Also da reden wir über Rentner, wir reden über Studenten, wir reden auch über Hartz-IV-Empfänger als Beispiel. Marcel Fratzer, der Präsident des DIW, sagt, da kommen wir um eine Erhöhung von Regelsätzen, beispielsweise bei Hartz-IV, nicht herum. Sehen Sie das auch so?
Also erstmal darf man daran erinnern, dass ja hier auch schon einiges getan wurde. Der Heizkostenzuschuss für Wohngeldbezieher, der ja weit über die Grundsicherungsbedürftigkeit hinausgeht, ist ja bereits im Jahr beschlossen worden. Übrigens ein Instrument, das es auch 1973 in der Ölkrise schon als erstes gab, indem man nämlich den besonders belasteten Haushalten, unabhängig davon, ob sie erwerbstätig sind oder nicht, eine entsprechende Kompensation im Grunde anbietet. Und das muss man sich nochmal genau anschauen. Da ist bisher schon einiges gemacht worden. Die EEG-Umlage fällt weg. Auch das betrifft überproportional von den Anteilen an den Ausgabenstrukturen kleine und mittlere Einkommen. Also da wäre anzusetzen, ob man gleich die Regelsätze anpasst, einer Situation, die nicht dauerhaft wirkt, würde ich nicht empfehlen, sondern auch hier mit Einmalzahlungen, die der Staat sehr zielgenau dann auf die Gruppen, das weiß man ja dann auch von der Betroffenheit her, ausrichten.
Das hieße, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Professor Hüther, wenn jetzt zum Beispiel so eine Einmalzahlung, Sie nannten ja vorhin mal so als Hausnummer 1.500 Euro, wenn das im Beschäftigtenbereich gezahlt würde, dann müsste der Staat vielleicht sich auch an so einer Hausnummer orientieren und dann den Bedürftigen auch vielleicht so eine Summe zur Verfügung stellen aus Staatsmitteln?
Ob das die gleiche Summe ist, weiß ich nicht. Die würde ja zunächst einmal nur eine Orientierung geben, weil sie steuer- und beitragsfrei sei. So war das in der Corona-Situation. Die Corona-Prämie bis zu dieser Höhe war steuer- und beitragsfrei, also brutto für netto. Das kann man natürlich nicht einfach übertragen auf alle möglichen anderen Haushalte, sondern muss man schauen, wie sich beispielsweise schon die Kompensation über Wohngeld darstellt und wie man dann Sonderbelastungen, die sich jetzt im Laufe des Jahres nochmal zeigen, entsprechend adressiert. Aber da wäre in der Tat ein solcher Heizkostenzuschuss ein mögliches Instrument oder eine Mobilitätsprämie, dort wo Haushalte besonders darauf angewiesen sind, aber immer zielgenau den Haushalten ansetzen, von deren Einkommenssituation ausgehen. Da werden das auch sicherlich nicht einheitlich 1.500 Euro mit weitem nicht sein können. Ich glaube, das muss man ein Stück auseinanderhalten.
Sagt Professor Michael Hüther vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.